Wirkliche Christen sind anders. Ganz anders. Das ist heute Abend mein Thema. Aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 7 möchte ich die Verse 13 und 14 lesen, wo es heißt: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind's, die ihn finden. Diese beiden Verse, Matthäus 7, 13 und 14, stehen in der Bergpredigt. Matthäus 5, 6, 7, es ist die Bergpredigt Jesu. Ich denke, es war die größte Predigt, die jemals gehalten wurde. Und in dieser gewaltigen Predigt sagt Jesus diese Worte. Er teilt die ganze Menschheit in zwei Gruppen ein. Er spricht von zwei Wegen und von zwei Zielen. Von einem breiten Weg, der zur Verdammnis führt, und von einem schmalen Weg, der zum Leben führt. Bei Gott gibt es kein sowohl als auch, bei Gott gibt es nur ein entweder oder. Entweder drinnen oder draußen. Entweder gerettet oder verloren. Entweder Himmel oder Hölle. Den ganz großen Unterschied werden wir dann einmal in der Ewigkeit sehen. Wirkliche Christen sind anders. In Maleachi Kapitel 3, Vers 18 heißt es: Es muss ein Unterschied sein zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen. Worin besteht eigentlich dieser Unterschied? Ich habe einmal erlebt in der Schweiz, dass ein junger Mann sich für Jesus entschied. Er war der Erste aus der Familie. Bevor wir uns verabschiedeten, fragte ich ihn: Was werden wohl deine Eltern sagen, wenn sie das erfahren, was du gemacht hast? Und dann sagte der junge Mann: Ich werde schon aufpassen, dass sie nichts davon merken. Ich habe gedacht, wenn Petrus damals auch so gedacht und so gehandelt hätte und Paulus und die anderen Apostel, dann wäre die Gemeinde mit den ersten Aposteln ausgestorben. Gott möchte es genau umgekehrt haben. Er möchte, dass wir Zeugen sind, dass wir brennen, dass wir Licht der Welt sind, Salz der Erde, und weitersagen, was wir mit Jesus erlebt haben. In Ephesus kamen Menschen zum Glauben durch den Dienst des Apostels Paulus, und später schrieb Paulus der Gemeinde einen Brief, und er schrieb diesen neu zum Glauben gekommenen: Wandelt nicht mehr wie die Heiden wandeln. Das heißt, lebt anders, ganz anders. Wirkliche Christen sind anders. Im 1. Petrusbrief Kapitel 1 von Vers 15 an steht, dass wir erkauft sind, dass wir teuer erkauft sind, dass wir losgekauft sind, dass wir ein heiliges Volk sein sollen. In Kapitel 2, Vers 9 steht, dass wir Gottes Eigentum sind. Und wir sind dazu berufen und gerettet, die Tugenden dessen zu verkündigen, der unser Leben neu gemacht hat. Wirkliche Christen sind anders. Aber jetzt wollen wir einmal ganz konkret werden, einmal zusammen darüber nachdenken, worin dieser Unterschied eigentlich besteht. Einige machen sich das ganz einfach. Ich kam einmal auf einen Hof gefahren in der Schweiz zu einer Familie, bei der ich einige Jahre vorher schon mal gewohnt hatte während einer Evangelisation. In der Zwischenzeit hatte ich ein anderes Auto bekommen. Es war damals ein Opel Rekord, hellrot, eine leuchtende Farbe. Ich kam auf den Hof und die Frau kam mir entgegen. Wir begrüßten uns und dann fragte sie: Bruder Pals, ist das Ihr Auto? Dann sage ich: Ja, ist mein Auto. Dann frage ich: Gefällt es Ihnen nicht? Dann sagt sie: Ich verstehe ja nichts von Autos, aber so eine Farbe, für einen Prediger? Sie schien ganz enttäuscht zu sein. Ich habe dann gefragt, ja, soll ich ein schwarzes Auto kaufen, oder? So eine Farbe für einen Prediger. Darin sehen einige Leute den Unterschied. Wirkliche Christen dürfen keine modische Kleidung tragen und sie dürfen nicht lachen. Schwarzen Anzug, schwarzen Schlips, schwarzes Buch, schwarzes Auto und ein langes Gesicht. Nein, ihr Lieben, Gott möchte es anders. Gerade Christen sollen fröhliche Menschen sein. Christen sollen dankbare Menschen sein. In unseren Häusern sollte gesungen werden und musiziert werden. In unseren Häusern sollte Freude und Dankbarkeit sein. Und unsere Kinder sollten es immer wieder merken. Vati und Mutti, die sind glücklich. Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich auch so glücklich sein wie Vati und Mutti. Ich glaube, dass Gott es gern so hätte. Aber jetzt einmal ganz konkret ein paar Dinge, die mir wichtig geworden sind bei meinen Überlegungen. Worin besteht eigentlich der Unterschied? Ich beginne beim Allerwichtigsten. Unsere Errettung. Der unbekehrte Mensch weiß überhaupt nicht, was ich meine, wenn ich das Wort gebrauche. Unsere Errettung. Wirkliche Christen können erzählen von einer Phase in ihrem Leben, manche sogar von einem Tag in ihrem Leben und manche sogar von einer Stunde in ihrem Leben, wo sie im Lichte Gottes ihren verlorenen, sündigen Zustand erkannt haben, wo sie mit ihrer Sünde und Schuld zu Jesus gekommen sind und eine ganz klare Bekehrung erlebt haben und gerettet wurden und Heilsgewissheit bekamen. Und wenn du sie fragst, sag mal, wie war das bei dir? Dann sprudelt's, dann kommt's und dann erzählen sie von ihrer Errettung. Von ihrer Bekehrung. Der eine hat sich bekehrt in einer Jugendfreizeit und der andere in einer Evangelisation, der andere auf dem Krankenlager, der andere ganz allein zu Hause beim Lesen eines guten Buches hat Gott ihn überwunden. Er kann erzählen von einer Errettung. Der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 12, oh, ich bin unserem Herrn Jesus so dankbar. Und dann erzählt er, was er früher für einer war und was Jesus aus ihm gemacht hat. Den Ephesern schreibt Paulus, ihr wart einst ferne, aber jetzt seid ihr nahe durch das Blut Jesu Christi. Wenn ein wirklicher Christ über sein Leben nachdenkt und über sein Leben spricht, dann kann er sagen, ich spreche jetzt einmal von mir, meine Vergangenheit liegt unter seinem Blut. Meine Vergangenheit ist unter der Vergebung. Meine Vergangenheit ist unter dem Blut. Meine Gegenwart steht unter seiner Führung. Und meine Zukunft steht unter seiner Verheißung. Oh, was sind das für reiche Leute? Wenn ich zurücksehe, muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Denn meine ganze Schuld ist mir vergeben. Meine Vergangenheit ist unter dem Blut. Wenn ich über heute nachdenke, muss ich mir keine Sorgen machen, denn das Heute steht unter seiner Führung. Und wenn ich an die Zukunft denke, muss ich keine Angst haben, weil ich weiß, meine Zukunft steht unter seiner Verheißung. Ich möchte jetzt gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, kannst du das auch sagen? Kannst du mit der letzten Überzeugung, mit der inneren Gewissheit sagen, bei mir ist es auch so. Ich habe zwar gesündigt, vielleicht sogar sehr viel, aber in meinem Leben gibt es einen Tag, an dem ich zu Jesus gekommen bin, an dem ich meine Schuld abgeladen, mein schmutziges Kleid ausgezogen habe. Jesus hat mir vergeben. Meine Vergangenheit ist unter dem Blut. Kannst du das auch sagen? Ich muss keine Sorgen mehr haben, denn mein Heute steht unter seiner Führung. Sag, kannst du das wirklich sagen im Blick auf die Zukunft? Ich muss keine Angst haben, denn meine Zukunft steht unter seiner Verheißung. Noch einmal zu diesem einen Punkt, meine Vergangenheit liegt unter dem Blut. Ihr Lieben, ich meine damit nicht nur die Zeit, von meiner Geburt bis zu meiner Bekehrung. sondern wenn ich sage, meine Vergangenheit ist unter dem Blut, dann meine ich mein ganzes Leben bis zu diesem Augenblick. Auch der heutige Nachmittag, der heutige Vormittag, der gestrige Tag, die vergangene Woche, mein ganzes Leben bis zu diesem Augenblick ist unter der Vergebung. Auch einem bekehrten Menschen passiert ja manchmal etwas, was nicht passieren sollte. Plötzlich hat man einen Gedanken, der gar nicht gut ist. Oder einem rutscht etwas über die Lippen und im nächsten Augenblick merkt man, oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Oder irgendeine andere Sache und wir merken, hier bin ich schuldig geworden. Aber wirkliche Christen gehen dann sofort damit zu ihrem Herrn und bringen das in Ordnung. Ich kann sogar, während ich Auto fahre, beten. Oder während ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich beten, wenn ich merke, oh, das war nicht richtig. Der Gedanke war nicht gut. Oder das hätte ich nicht tun sollen. Ich darf es Jesus sagen, Herr, es tut mir leid, vergib es mir. Und sein Blut macht mich rein und ich darf mich wieder freuen. Ich möchte nie mit unvergebener Schuld zu Bett gehen. Ich möchte mich nie mit unvergebener Schuld ins Auto setzen. Ich möchte immer mit einer geordneten Vergangenheit leben. Ihr Lieben, das ist Heiligung. Heiligung ist nicht ein sündloses Leben. So etwas gibt es gar nicht, solange wir auf der Erde sind. Heiligung ist kein sündloses Leben, sondern Heiligung ist ein ständig geordnetes Leben. Wenn mir etwas passiert, das kann auch dem Treuesten geschehen. Wenn mir eine Sünde passiert und so wie ich merke, das war falsch, das hätte ich nicht tun sollen, gehe ich damit zu Jesus, sag es ihm und er vergibt mir und ich darf mich wieder freuen. Meine Vergangenheit ist unter dem Blut. Ihr lieben Brüder und Schwestern, das sage ich am Anfang dieser Evangelisation, weil ich möchte, dass wir mit reinen Händen Einladungszettel verteilen, dass wir mit reinen Lippen ans Telefon gehen, wenn wir Menschen einladen, dass wir mit einem geordneten Leben an die Arbeit gehen. Ich glaube, dass manch eine Evangelisation einfach nicht das war und dass nicht das dabei herauskam, was Gott eigentlich schenken wollte, weil die, die schon gläubig waren, Gott blockierten. Das Problem liegt eigentlich gar nicht bei den anderen, sondern das Problem liegt oft in der Gemeinde, bei denen, die Jesus schon kennen. Ihr, die Geräte des lebendigen Gottes tragt, steht in der Bibel, reinigt euch, heiligt euch. Ich möchte einmal ganz konkret werden und fragen, ihr lieben Eheleute, sag, ist in der Ehe alles in Ordnung? So viel an dir liegt. Angenommen, dein Ehepartner ist noch gar nicht bekehrt, dann kann gerade eine solche Evangelisation zu neuen Spannungen führen. Die Frau möchte jeden Abend kommen und der Mann schimpft. Jetzt rennst du schon wieder los. Dann muss man mit diesen Spannungen irgendwie leben. Aber jetzt meine ich einmal die Eheleute, wo beide bekehrt sind, wo beide Jesus gehören. Sag, ist wirklich alles klar zwischen euch beiden? Ist Frieden zwischen euch beiden? Alles in Ordnung? Und in der Familie, im Umgang mit den Kindern und in der Firma, sag, ist alles klar? Dass du wirklich mit einem reinen Herzen vor Gott hintreten kannst, dass du mit reinen Händen den Zettel weitergeben kannst, mit diesem inneren Wissen, es ist alles klar, es ist alles gut. Mag sein, dass du noch in der letzten Woche irgendetwas ganz Dummes gemacht hast, aber das ist längst unter dem Blut, das ist längst geordnet. Du hast dich entschuldigt, du hast um Vergebung gebeten und die Sache ist klar. Ich hoffe, dass es bei uns allen so ist. In einem Lied singen wir, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Ihr Lieben, ich habe in den 25 Jahren, seitdem ich Evangelist bin, immer wieder Menschen angetroffen, die Gott ganz besonders gebrauchte. Und manchmal habe ich mich darüber verwundert, weil ich sogar feststellte, dass diese Leute nicht in jedem Fall die fähigsten waren. Und dann kam wieder neu diese Frage in mir auf, warum ist das eigentlich so? Ich beobachte das auch immer wieder in den Gemeinden. In wie manch einer Evangelisation erlebe ich, dass da irgendeine Frau immer wieder fremde Leute reinschleppt. Und am Ende der Evangelisation haben sich 6 bekehrt, die auf meine Frage, wie sind sie denn hierher gekommen, denselben Namen genannt haben. Ja, Frau so und so hat mich eingeladen. Und ein anderer ist schon 15 Jahre in der Gemeinde, der hat noch nie jemanden mitgebracht. Und man fragt sich, wie kommt das? Es gibt gläubige Menschen, die haben eine Gebetserhörung nach der anderen. Es gibt gläubige Menschen, die kommen mit der Bibel an und sagen, oh, da ist mir wieder etwas so groß geworden. Guck mal diese Bibelstelle, habe ich noch nie so gesehen. Wunderbar. Man merkt, da ist einer, der hat eine offene Bibel, der erlebt etwas mit Jesus. Und wenn wir zusammen beten, dann merkt man, das fließt ganz anders. Und dann gibt es wieder andere, die sind schon 10 Jahre bekehrt, die waren noch nie in der Gebetsstunde. Die lügen sich sogar selbst etwas vor, indem sie sagen, ich kann nicht laut beten. Lieben, so etwas gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Wenn jemand sagt, ich kann nicht laut beten, so etwas gibt es nicht. Du musst sagen, ich will nicht laut beten. Das ist doch so einfach, in einer Gebetsstunde einmal zu sagen, Herr Jesus, bitte rette Verlorene. Amen. So kannst du anfangen morgen Abend. Am nächsten Abend sagst du vielleicht schon 2 Sätze. Am nächsten Abend vielleicht 3. Aber dieser Unterschied fällt mir immer wieder auf. Warum so ein Unterschied? Auch zwischen Missionaren und so weiter. Nun, man muss jetzt auch ganz klar sehen, dass es unterschiedliche Berufungen gibt. Das weiß ich wohl. Aber trotzdem, ich beobachte manchmal Dinge, die mich beschäftigen. Ich war auf einer Konferenz, da sprach Pastor Kemner. Ich hatte so viel gelesen von ihm, über ihn. Und ich wusste, dass Gott diesen Mann ganz außerordentlich gebraucht hat. Er hatte ein Thema, das hieß, der Weg zur Vollmacht. Oh, das interessierte mich ganz besonders. Und dann kam dieser Vortrag bei einer Evangelistenkonferenz, der Weg zur Vollmacht. Und dann fing Pastor Kemner den Vortrag ungefähr so an. Brüder, es gibt kein Geheimrezept. Du hast nur so viel Vollmacht, wie du Echtheit vor dem Herrn besitzt. Brüder, macht euch nichts vor. Du hast nur so viel Vollmacht, wie du Echtheit vor dem Herrn besitzt. Und dann sah er in die eine Richtung und fragte, Bruder, bist du echt? Und dann sah er in die andere Richtung und stellte dieselbe Frage. Und dann sah er in die Richtung, da saß ich irgendwo. Und das war mir, als ob seine Blicke mich durchbohrten. Bruder, bist du echt? Die Frage werde ich nie vergessen. Er erzählte ein Erlebnis. Am Sonntagmorgen, kurz vor dem Gottesdienst, er war etwas in Zeitnot. Will er sich schnell fertig machen, die Glocken läuten schon. Und da reißt ihm der oberste Knopf ab vom Hemd. Und er schimpft mit seiner lieben Frau. Hast du denn das nicht gemerkt? Der war doch sicher nur noch halb dran beim Bügeln und. Und seine Frau lief, um die Sache in Ordnung zu bringen. Und dann schließlich konnte er dann los. Er kam etwas zu spät, aber eine große Aufregung im Hause Kemner. Der Gottesdienst fing an. Er hatte einiges schon gesagt, getan. Und dann sollte die Predigt beginnen. Er kam das letzte Mal um die Ecke, um zur Kanzel zu gehen. Und dann sah er seine Frau da sitzen, gebeugt, still, betend. Und mit einem Mal, kurz vor der Kanzel, macht er eine Kurve, geht auf seine Frau zu und streichelt seine Frau und sagt, bitte, verzeih mir. Und sie sagt, Heinrich, ich wusste, dass du kommst. Alles gut, alles gut. Und er ging auf die Kanzel und hielt eine seiner vollmächtigsten Predigten. Ihr Lieben, als ich das hörte an dem Morgen, da habe ich etwas gelernt. Über das Geheimnis der Vollmacht. Du musst keine Schönheitskönigin heiraten, um glücklich zu sein. Du musst nicht der beste Schüler sein in deiner Klasse, um ein schönes Familienleben zu haben. Ihr Lieben, wenn unsere Hände rein sind, wenn unsere Lippen rein sind, wenn unser Herz rein ist, wenn alles klar ist in unserem Umgang, in der Ehe, in der Familie und dann auch in der Gemeinde, dann wird es schön. Und Jesus möchte, dass seine Schönheit unser Leben erfüllt und die ganze Gemeinde davon erfüllt ist. Ich frage jetzt gerade einmal so, Bruder, Schwester, bist du echt? Oder singen wir hier Lieder, die mit der Wirklichkeit unseres Alltags überhaupt nicht übereinstimmen? Da sitzen wir und singen, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut. Sag, bist du wirklich erlöst? Erlöst vom Geiz? Erlöst vom Neid? Erlöst von diesem elenden Reden hinter dem Rücken? Manche sind richtige Meister in dieser Kunst. Und sie können so viel kaputt machen mit ihrem dummen Gerede hinter dem Rücken. Sag, bist du wirklich erlöst? Hast du jedem vergeben und dein Herz und dein Leben Jesus geweiht? Dann wird er deine Gebete erhören und dich segnen. Wirkliche Christen sind anders. Sie sind errettete Menschen mit einem geordneten Leben. Und jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt, der mich sehr bewegt hat. Unsere Berufung. Unsere Berufung. Der Unbekehrte weiß wieder nicht, wovon ich rede. Aber der wirkliche Christ weiß, ich habe eine Berufung. Ich habe nicht nur einen Beruf, sondern ich habe eine Berufung. Jeder bekehrte, wiedergeborene Mensch hat eine Berufung. Ich weiß, dass es wieder ganz besondere Berufungen gibt. Zum Beispiel ein Apostel oder ein Prophet. Du kannst nicht sagen, ich will Bibellehrer werden. Das geht nicht. Dazu braucht man eine ganz besondere Berufung. Im Epheserbrief ist davon die Rede. Aber darüber hinaus hat jeder Christ eine Berufung zur Mitarbeit. Und Gott hat für jedes seiner Kinder ganz bestimmte Aufgaben in der Gemeinde. Und es gibt leider, leider Menschen, die sind schon 10 Jahre gläubig. Die wissen immer noch nicht, wozu sie da sind. Die gehen nicht in die Gebetsstunde, weil sie gar nicht recht wissen, für was sie überhaupt beten sollen. Sie haben keine Bürde, sie haben keine Last. Sie haben sich nie zur Verfügung gestellt, um irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Ihr Lieben, Gott möchte uns Klarheit geben in unserer Berufung und uns dann auch darin gebrauchen. In einem Lied singen wir, von der Rettermacht zu zeugen, die von Sünde uns befreit. Dazu sind wir ausgesondert, dazu hast du uns geweiht. In einer Zeitschrift von der Heilsarmee in Hamburg las ich einen Satz, der hat mich so beschäftigt, dass ich ihn damals aufschrieb. Da hat einmal jemand gesagt, das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit, ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Moody, von dem man sagt, er sei einer der größten Gottesmänner aller Zeiten gewesen. Von Moody stammt der Satz, eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde die ganze gottlose Gesellschaft erschüttern. Ich glaube, dass er recht hat. Ich habe mir ein drittes Wort aufgeschrieben. Der große Unterschied besteht in unserer Verantwortung. Christen spüren eine Verantwortung. Wirkliche Christen spüren eine Verantwortung. Ihr Lieben, wenn ich am Sonntagmorgen, das kommt nie vor, aber wenn ich am Sonntagmorgen im Bett bliebe, einfach weil ich mal zu faul bin zum Ausstehen, einfach weil ich mal ausschlafen will und dann irgendwann wach würde, und auf die Uhr sehen würde, dann würde ich merken, jetzt, inzwischen hat der Gottesdienst angefangen. Jetzt geht der Bruder nach vorne und beginnt mit seiner Predigt. Stundenlang hat er für diese Predigt gebetet, sich vorbereitet. Andere haben für diesen Morgen gebetet. Man erwartet, dass Gott etwas tut in seinem Haus. und ich liege hier in den Federn. Ich würde so ein schlechtes Gewissen haben und ich würde Buße tun. Und ich glaube, ich würde am Nachmittag anrufen beim Prediger und würde mich entschuldigen. Sagen, dass ich deinen Dienst so gering geschätzt habe. Vielleicht hat er sogar für mich gebetet, dass Gott mich segnet durch seinen Dienst. Und ich habe es so gering geschätzt und bin nicht einmal hingegangen. Wirkliche Christen sind anders. Wirkliche Christen spüren eine Verantwortung. Sie können nur fernbleiben, wenn sie krank sind oder irgendein wichtiger Grund da ist. So sollte das auch mit der Gebetsstunde sein und mit vielen, vielen anderen Aufgaben, zu denen wir eingeladen sind. Der Apostel Paulus sagt, wehe, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Paulus hatte eine Berufung und er wusste, Gott erwartet von mir Treue. Und wir haben auch eine Berufung und wir wissen, dass Gott uns einmal fragen wird, was wir mit den Möglichkeiten, die wir auf Erden hatten, gemacht haben. Es steht in der Bibel in Jeremia 48, Vers 10, wehe. In der Luther-Übersetzung steht sogar, verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Verflucht ist, wer die Reichsgottesarbeit nur so nebenbei erledigt. All die anderen Sachen sind wichtiger. Und dann irgendwann, wenn noch Zeit übrig ist, dann kommt doch auch noch das Reich Gottes. In Wirklichkeit sollte das Reich Gottes den ersten Platz einnehmen in unserem Leben. Und jetzt sage ich es noch einmal, was ich vorhin schon kurz antippte. Ihr Lieben, ich beobachte immer und immer wieder auf meinen Reisen Leute, die anders sind als andere. Dass da zum Beispiel jemand jeden Abend in der Gebetsstunde ist. Ein anderer kann gar nicht, weil er kleine Kinder hat oder von weit her kommt und Leute mitbringt. Ich kann das nie richtig beurteilen. Aber ich beobachte oft Dinge, die mich so beschäftigen. Und wenn ich dann noch erlebe, wie jemand sich bekehrt und mir dann sagt, ja, die Krankenschwester so und so hat mich eingeladen. Und drei Abende später bekehrt sich wieder jemand und ich frage, waren Sie schon öfter hier? Ja, schon dreimal. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Ja, ich war im Krankenhaus und die Krankenschwester hat mir immer von der Evangelisation erzählt und jetzt hat sie nochmal angerufen, dann bin ich gekommen. Aha, schon wieder die Krankenschwester. Und ein paar Tage später bekehrt sich noch ein Ehepaar. Und ich frage, wie kommen Sie denn hierher? Ja, die Frau war da in der Entbindungsstation und da war diese Krankenschwester, die hat immer davon erzählt und jetzt hat sie angerufen und die Krankenschwester hat Ihnen so einen guten Eindruck gemacht. Jetzt haben Sie gedacht, gehen wir mal in Ihre Kirche, wo sie immer hingeht. Das hat uns dann so gefallen, sind wir wiedergekommen und nach der dritten Predigt bekehrt sich dann das Ehepaar. Wer hat Sie eingeladen? Die Krankenschwester. Interessant, die Krankenschwester möchte ich doch mal kennenlernen. Und am nächsten Abend lerne ich sie dann kennen. Wie oft habe ich darüber gestaunt, wie Gott gewisse Leute so gebraucht. Ihr Lieben, ihr habt Gebetskarten bekommen und da war Platz drauf, Namen aufzuschreiben. Habt ihr Namen aufgeschrieben? Habt ihr für diese Personen gebetet? Betet ihr während der Evangelisation für diese Personen? Erwartet ihr, dass Gott ein Wunder tut? Manchmal habe ich gedacht, wenn in einer Evangelisation nur jeder Bekehrte einen Menschen zu Jesus führen könnte, würde sich die Zahl der Geretteten in einer einzigen Evangelisation verdoppeln. Aber wie viele Bekehrte gibt es, die sind schon 10 Jahre bekehrt? Frag einmal, sag mal, hast du auch schon mal einen Menschen zu Jesus geführt? Gibt es irgendeinen in der Gemeinde, der durch dich dahin gekommen ist? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wollen wir jetzt nicht einmal so an die Arbeit gehen und so ins Gebet hineingehen und einmal sagen, Herr Jesus, ich möchte so gern, dass einmal ein Mensch durch mich zum Glauben kommt. Herr Jesus, schenk es mir doch in dieser Evangelisation, dass einmal ein Mensch sich bekehrt, den ich einlade, für den ich gebetet habe, für den ich mich eingesetzt habe, schenk mir doch einmal eine solche Frucht. Was könnte geschehen, wenn wir mit dieser Verantwortung und mit dieser Erwartung an die Arbeit gingen? Ich habe einmal irgendwo in einer Gemeinde evangelisiert, das war eine ganz lebendige Gemeinde. Es war, damals sagte man in der Schweiz, die am schnellsten wachsende Freikirche oder Gemeinde in der Schweiz. Und ich war so gespannt auf diesen Dienst. Und als ich dahin kam, da fragte der Prediger mich auf dem Bahnhof, was meinst du, für wie viele wir beten? Für wie viele Bekehrungen wir beten? Ich sagte, ich weiß nicht. Ja, schätz mal, rate mal. Und dann habe ich so ein paar Zahlen gesagt, das stimmt da alles nicht. Dann sagte er, wir beten für 70 Personen. Dass Gott uns 70 Menschen schenkt. Einer unserer Ältesten hat in einer Gebetsversammlung einmal diese Zahl genannt. Und das ist dann so hineingefahren in die Gemeinde. Das haben die Leute alle übernommen. Überall in den Gebetsstunden hört man immer wieder diese Zahl. Herr, du weißt, wir erwarten von dir, dass du uns 70 Menschen schenkst, dass du 70 Menschen errettest. Und es ist schon lange her, damals waren meine Evangelisationen noch viel kleiner. Ich habe gestaunt über diesen Glauben, aber ich konnte mich selbst gar nicht richtig anschließen. Mensch, wird das wirklich geschehen? Dann kamen wir am Abend nach Hause, es war schon spät, ich aß noch meinen obligatorischen Joghurt, bevor ich ins Bett ging. Nun, wir saßen beide in der Küche und löffelten unseren Joghurt, die anderen schliefen schon alle im Predigerhaus. Mit einmal ging's Telefon, es war schon nach Mitternacht. Da klingelt es. Unverschämtheit, oder? Wenn einer noch nach Mitternacht anruft. Er sprang ans Telefon, sagt seinen Namen und dann war es auch noch verkehrt. Dann sagte die Person am anderen Ende, oh, entschuldigen Sie, da habe ich mich verwählt. Und dann sagt der Prediger, ich konnte ja nur mal hören, was er sagte. Sagt er, Sie haben sich nicht verwählt. Ja doch, ich wollte doch, ich glaube nicht, dass Sie sich verwählt haben. Ich glaube, das war eine Führung Gottes. Wie bitte? Ja, wissen Sie, mit wem Sie reden? Und dann sagt er seinen Namen, Pastor so und so, ich glaube, das ist eine Führung Gottes. Sagen Sie mal, waren Sie schon in der Evangelisation? Nein, wo, was? Und dann hat er da erzählt, in der Nacht von der Evangelisation, wie viele Leute da waren, was das für ein Abend war. Sehen Sie, das hat Gott geführt. Morgen Abend kommen Sie. Ihr Lieben, ich habe nur so gestaunt, wie der Mann ranging und wie er die anderen begeisterte und mitriss. Und ich hoffe, dass wir in diesen Tagen auch einige solche Leute haben, wenn möglich sogar viele, die etwas erwarten von Jesus und jede Gelegenheit nützen für seine Sache. Ich habe noch einen letzten Punkt, ganz kurz. Wirkliche Christen sind anders. Man sieht es auch in ihrem Vorbild. In ihrem Vorbild. Ich möchte jetzt keinem unnötig wehtun. Ich kenne euch zum Glück nicht, darum kann ich es sagen. Ihr Lieben, ich glaube, nachdem ich so viele tausende Menschen kennengelernt habe, immer wieder wohne ich woanders. Ich glaube, dass ich das heute sagen darf. Ich glaube, dass in vielen Häusern die Söhne und Töchter sich nicht bekehren, weil sie so schlechte Vorbilder im Haus haben. Ein 16-jähriges Mädchen hat mir gesagt, mir steht alles bis da. Sag ich so, was ist denn los? Ihr Vater war sogar Ältester in der Gemeinde. Dann sagt sie, am Morgen um 6 macht er stille Zeit. Sag ich, das ist doch was Gutes. Haben Sie etwas dagegen? Ja. Stille Zeit. So laut, dass alle wach werden. Sag ich, wie macht dann das? Dreht das Radio so laut an. Evangeliumsrundfunk und so weiter. Morgen um 6. Einige möchten gerne noch eine Viertelstunde schlafen, aber der Vater macht seine stille Zeit. Alle sollen hören, wie fromm der Vater ist. Und um 7 läuft er mit dem Besen hinter der Mutter her. Den müssten Sie mal erleben, wenn er seine Wutanfälle kriegt. Ihr Lieben, als ich das hörte, zum Glück ist das ein Einzelfall. Das gibt es sicher nur ganz, ganz selten. Aber es gibt andere Dinge, die so traurig sind. Ihr lieben Väter und Mütter, wenn unsere Ehen nicht glücklich sind, ja, welche Ehe kann denn dann überhaupt noch glücklich sein? Wir haben den Gott, der die Ehe gewollt hat, den Gott haben wir als unseren Vater, als unseren Ratgeber. Wir sind sein Eigentum. Wir leben aus seiner Kraft. Ich denke, dass ich dabei nicht übertreibe. Ich denke, dass unsere Ehe unbedingt so sein sollte, dass unsere Kinder, wenn sie noch klein sind, schon den Unterschied merken. Denn sie haben ja auch die Augen offen und die Ohren und sehen, was in der Welt passiert. dass unsere Kinder, wenn sie heranwachsen, schon den Wunsch haben, oh, wenn ich mal groß bin, ich möchte auch so glücklich werden wie Mutti. Ich möchte auch einmal so glücklich werden wie Vati. Merke, bei euch ist alles so schön. Ich möchte auch einmal so eine Ehe haben. Mutti, wie habt ihr das damals gemacht? Aber wenn es in unserer eigenen Ehe nicht klappt, es gibt Männer, die sind zu jeder anderen Frau freundlicher als zu ihrer eigenen. Und die Kinder sehen es. Niemand kennt mich so gut wie meine Frau. Aber gleich an der zweiten Stelle stehen unsere Kinder. Sie kennen mich gut. Nun, jetzt inzwischen sind sie aus dem Haus. Aber als sie noch da waren, ihr lieben Väter und Mütter, ist alles in Ordnung? Oder hat irgendeiner den Grund, heute Abend einmal seine Hand auszustrecken und einmal dem Bub zu sagen, du, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich war nicht das Vorbild. Ich war nicht so, wie es sein sollte. Und vielleicht sollte der Sohn mal zur Mutter gehen oder zum Vater gehen und einmal sagen, es tut mir leid. Und heute Abend wird Frieden gemacht. Und heute Abend weiht ihr euch als Familie dem Herrn, damit auch die aus der Familie, die noch nicht gerettet sind, dazukommen. Wirkliche Christen sind anders. In einem Lied singen wir, so sein wie Jesus. So sein wie Jesus. Ja, ich möchte sein wie er. Ich weiß, das ist hochgegriffen, aber Jesus sagt das. Komm, folge mir nach. Und das Schöne ist ja, immer dann, wenn ich was verkehrt mache, darf ich hingehen und sagen, Herr Jesus, vergib mir. Ich darf mich sogar bei meinem Kind entschuldigen und sagen, du, das war nicht richtig. Kannst du mir das vergeben? Und er hat noch nie Nein gesagt. Sie hat noch nie Nein gesagt. Ein andermal muss ich durchgreifen, weil ich weiß, hier bin ich gefordert. Hier muss ich Autorität beweisen. Aber Gott wird mir in dem einen und anderen Fall zeigen, wo es lang geht. Ich will jetzt abschließen. Wirkliche Christen sind anders. Sie haben eine klare Errettung erlebt. Wirkliche Christen wissen um ihre Berufung und sie leben darin. Wirkliche Christen spüren ihre Verantwortung und sie setzen sich entsprechend ein. Wirkliche Christen sind Vorbilder. Und wenn es mal nicht klappt, entschuldigen sie sich und dann weihen sie sich wieder neu Jesus und Jesus legt seinen Segen darauf. Ihr Lieben, lasst uns erwartungsvoll jetzt in diese Tage hineingehen. Heute Abend habe ich mich beinahe ausschließlich an die gewandt, die Jesus schon gehören. Und jetzt wollen wir an die Arbeit gehen. Und morgen Abend beginnt es dann so richtig evangelistisch. Und wir wollen erwarten, dass Gott uns jeden Abend neue Gesichter schenkt. Dass Gott viele Fremde zu uns führt. Dass sie aufhorchen. Dass sie beim Zuhören ihren verlorenen Zustand erkennen. Und merken, Gott hat mich lieb. Mein Leben kann noch einmal ganz von vorne beginnen. Ein neues, lohnenswertes Leben. Vielleicht ist heute Abend schon jemand hier, der ganz genau weiß, Jesus ruft mich. Jesus wartet auf mich. Komm doch heute Abend. Du darfst die Stufen runtergehen, nach unten in den Seelsorgeraum. Ich bin dann schon da, ich gehe hier unten durch. Da unten treffen wir uns, können wir zusammensitzen, miteinander reden, zusammen beten. Und dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden.